Und wir betrachten heute Kapitel 13, die Verse 7 bis 14. Das ist die Seite 1368 in unserer Gemeindebibel. 1368, Hebräer 13, 7 bis 14. Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihrem Glauben nach. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht, nicht durch Speise von denen, die keinen Nutzen hatten, die mit ihnen umgingen. Wir haben einen Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den Hohepriester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich möchte auch noch einmal beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns diese Möglichkeit schenkst, dass wir auch heute weitergehen dürfen in dem Hebräerbrief, Herr. Wir danken dir, dass besonders dieser Brief die ganze Fülle der Herrlichkeit von Jesus Christus offenbart. Herr, und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir über Christus die Wahrheiten der Schrift hören. Und so möchten wir dich auch bitten, dass du auch heute mit uns bist. Und ja, selbst wenn wir jetzt auch schon am Ende des Hebräerbriefes angelangt sind, aber dennoch diese praktischen Anweisungen, die du uns hast aufschreiben lassen im Kapitel 13, dass wir darüber noch nachdenken, Herr, und ja, uns die Frage stellen, was denn das Evangelium für uns praktisch bedeutet. Herr, sei du mit uns, wenn wir heute durch den Text gehen. Schenk mir Gnade zum Reden und allen, die heute hier da sind, Gnade zum Hören. Zu deiner Ehre bitte ich dich. Amen. Vor einigen Wochen, als wir den vierten Vers betrachtet haben, welcher davon spricht, dass man die Ehe in Ehren halten muss, so haben wir schon mit Bedauern oder gesehen, dass gerade zu unserer Zeit alles sich darauf hinzubewegt, die Ehe für alle gesetzlich zu machen. Und jetzt am vergangenen Freitag ist es auch schon geschehen, wo der Bundestag mit überzeugter Mehrheit dafür gestimmt hat, die Ehe für alle gesetzlich zu machen. Wir sehen, dass Deutschland in diesem Bezug wieder ein Stück verdorbener geworden ist. Und wir sehen mit Bedauern darauf, dass die Menschen das Ehebild, welches Gott zwischen Mann und Frau geschaffen hat, so sehr verunglimpfen und dem widersprechen, was das Wort Gottes ganz deutlich sagt. Und wir bedauern es nicht einfach nur, weil es sich einfach nicht gehört oder das nicht in unser Verstand passt, dass Mann und Mann zusammenleben und sogar Kinder adoptieren oder Frau und Frau, sondern am meisten bedauern wir es, weil es die Beziehung zwischen Mann und Frau oder die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde eigentlich komplett zerstört, welches auf Christus und seine Liebe zu seiner Gemeinde hinweisen sollte. Dazu hat Gott die Ehe geschaffen und dieses Bild wird einfach ganz zerstört dadurch. Aber nichtsdestotrotz, wir möchten nicht verzweifeln. Wir möchten gerade uns auf die Schrift berufen und in dieser scheinbaren Niederlage wissen, dass nichts geschieht, was Gott nicht möchte, dass es geschieht. Und gerade weil wir auch die Schrift kennen und so wie wir auch heute gelesen haben, in 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Paulus hat zu dem Timotheus schon damals geschrieben, wisse, dass in der letzten Zeit dies und jenes kommen wird. Menschen werden vom Glauben abfallen und die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und vergiss niemals, was in der Offenbarung geschrieben steht, im letzten Buch der Bibel, nämlich, dass Christus am Ende doch den Triumph davontragen wird. Ganz gleich, welche Niederlage die Christen auf dieser Welt auch erleiden. Seine Herrlichkeit und seine Gerechtigkeit werden aufleuchten. Und Christus wird siegen und jeder wird vor Christus niederfallen und anerkennen und bekennen, dass er der Herr ist. Und das, was er in seinem Wort ein für alle Mal überliefert hat, wahr ist. Diesen Text, den wir heute betrachten möchten, es ist kein einfacher Text für mich gewesen, auch in der Vorbereitung, weil einfach, wenn man diese Verse so hintereinander liest, erscheint es so, als ob kein roter Faden dahinter steckt. Und erst als ich das immer wieder gelesen habe und versucht habe, den roten Faden in diesen Versen herauszubekommen und dann natürlich mich auch mit verschiedener Literatur und Kommentaren beschäftigt habe, so bin ich doch dankbar, dass Gott mir auch in dieser Zeit geholfen hat. Und ich möchte auch diese Verse heute mit euch teilen und einfach, dass wir uns gegenseitig ermutigen können und wollen, weil Jesus Christus gestern, heute und dasselbe auch in Ewigkeit ist. Und das ist auch das Thema. Ich habe dieses Thema vom Vers 8 einfach übernommen, weil das ist die zentrale Aussage in unserem Kontext heute. Jesus Christus ist gestern, heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Und die Verse, die wir uns anschauen möchten, sie umranden einfach diese zentrale Aussage. Im Vers 9 schreibt der Schreiber, lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben. Also darum geht es hier in dem ganzen Kontext. Es geht darum, dass man sich festigen lassen soll in dem Wort der Wahrheit. Es geht darum, dass man sich nicht verirren lassen soll durch verschiedenartigen Lehren, die nichts mit der Schrift zu tun haben. Fakt ist, dass heute leider in vielen Gemeinden es nicht mehr natürlich ist, dass die Menschen zusammenkommen, weil sie das Gleiche glauben. Fakt ist, dass heute sehr viele Menschen in vielen Gemeinden zusammenkommen, weil sie vielleicht gleiche Interessen haben in Bezug auf das Leben, welches sich auf dieser Erde heute befindet. Vielleicht haben sie oder teilen sie gleiche Gefühle mit. Vielleicht haben sie Freunde in dieser Gemeinde und deswegen sind sie dazu animiert, in die Gemeinde zu kommen, weil sie sich gegenseitig austauschen können. Vielleicht teilen sie gleiche Interessen in Bezug auf Gemeinsamkeiten, in Bezug auf das Alter, in Bezug auf vielleicht die Zeit danach, nach der Gemeinde. Vielleicht kann man etwas Schönes unternehmen und so weiter. Es ist leider so, dass heute viele Gemeinden sich nicht aus dem Grund versammeln, weil sie den gleichen Glauben teilen. Es ist so geworden, wie wenn man sich ein Eis aussucht. Ich mag Vanilleeis, du kannst Schokoladeneis mögen. Alles ist gut und richtig. Genau das tat vorgestern auch unsere Bundeskanzlerin, die zwar für sich selbst gesagt hat, ja, für sie ist doch, gehört in eine Ehe ein Mann und eine Frau, aber sie wollte es ja zu einer gewissen Entscheidung lassen als eine Gewissensentscheidung. Und deswegen fand auch dieser Beschluss statt oder diese Abstimmung. Die Menschen haben entschieden nach ihrem Gewissen. Sie hat die Entscheidung oder das Gewissen als Maßstab für die Entscheidung gewählt. Auch wenn es für die bibeltreue Gemeinde immer schwieriger wird, die Wahrheit hochzuhalten, so dürfen wir uns davon doch nicht abirren lassen, um der Menschenfurcht willen. Wir müssen uns in und durch die Schrift ermutigen lassen und weitergehen. Und der Schreiber gibt uns hier einige Anweisungen, wie wir uns zum einen ermutigen lassen können und wie wir uns zum anderen festigen lassen können in der Wahrheit. Weil die Gesetzlosigkeit wird einfach immer mehr und mehr überhand nehmen. Und die Schrift warnt uns ja immer wieder davon, dass Wölfe kommen werden in Schafskleidern. Sie warnt uns von Menschen, die verkehrte Dinge sprechen werden. Sie warnt uns davor, dass Menschen ein falsches Evangelium verkündigen werden und einen anderen Christus, der eigentlich gar nicht existiert, sondern vielleicht nur in ihrer Vorstellung da ist. Aber unser Trost ist, dass wir von dieser Verkehrtheit der Menschen im Voraus wissen. Und es ist auch eine Sicherheit, um uns in der Wahrheit zu prüfen und in die Wahrheit mehr und mehr einzutauchen. Nun, auch die Juden standen in der Gefahr, verführt zu werden. Und der Schreiber sagt hier im Vers 9, lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben. Und im Kontext hier, wenn es zu den Juden ging, so geht es hier um Speise. Er sagt hier im Vers 9, es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht und nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen hatten, die mit ihnen umgingen. Nun, im Alten Testament war das Zentrum des Gottesdienstes der Altar. Der Altar war das Zentrum des Gottesdienstes und natürlich auch damit verbundene Speisen. Man hat verschiedene Opferungen dargebracht und man hat auch die Priester haben auch, die diese Schlachtungen gemacht haben und Opfer dargebracht haben, natürlich sich auch von diesen Opferungen teilweise ernähren dürfen. So war es von Gott verordnet gewesen. Und so war der Altar das Zentrum des Gottesdienstes. Und als die Christen nun unter dem neuen Bund Christus kennengelernt haben und an ihn gläubig geworden sind, so haben sie verstanden, dass diese Opferungen eigentlich nicht mehr notwendig waren, weil Christus ein für alle Mal geopfert wurde und hat diese Zeremonien und diese Rituale in Bezug auf die Feste, in Bezug auf die Opferungen des Alten Testaments ein für alle Mal weggeschafft, weil sie alle auf Christus gezeigt haben. Aber sie konnten sich dennoch irgendwie nicht davon trennen. Und so hatten sie bestimmte Bräuche weiterhin mit der Speise gehabt. Irgendwie waren sie durch die Speise, durch diesen verschiedenen Umgang mit der Speise, immer noch mit dem Altar verbunden. Das wiederum gab ihnen die Sicherheit in ihrem Herzen. Und darüber spricht der Schreiber, sagt, es ist gut, dass das Herz nicht durch Speise, von denen die keinen Nutzen haben, gefestigt wird. In unserer Zeit geht es natürlich nicht um Speise. Wir haben nie geopfert, wie es die Juden gemacht haben. Aber in unserer Zeit gibt es auch gewisse Dinge, die uns vielleicht hier und da Sicherheiten geben in unserem christlichen Leben. Vielleicht bist du dir dessen sicher, dass du ein Kind Gottes bist, weil du vielleicht ein Bibelstudium absolviert hast. Vielleicht bist du dir dessen sicher, dass du ein Kind Gottes bist, weil du religiös lebst. Du betest vielleicht jeden Tag. Du liest mal hin und wieder in der Bibel, du kennst die Schrift, du kennst das Evangelium oder du besuchst die Gemeinde. Und du holst dir irgend aus diesen Gründen, aus diesen Dingen deine Sicherheit. Der Schreiber sagt uns hier, wie wir uns von solchen Irrlehren, die das Evangelium nicht fördern, sondern eher zerstören, fernhalten können. Und im Vers 7, das ist der erste Vers, den wir heute betrachten, sagt er: Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Und so betrachten wir den ersten Punkt: Achte auf den Glauben der Kirchenväter. Es geht hier um Führer, und darin sind sich die meisten Ausleger einig, die schon gestorben sind. Es geht hier um Führer, und Führer bedeutet hier einfach geistliche Leiter. Es geht hier um Menschen, die einen geistlichen Dienst davongetragen haben, die gepredigt haben, die etwas geistliche Lehren verkündigt haben, das Evangelium den Menschen verkündigt haben. Vielleicht Menschen, die eine Seelsorge den Menschen weitergegeben haben. Also es geht hier um Menschen, die einen geistlichen Dienst davongetragen haben. Und der Schreiber, er nennt hier drei Dinge, die wir mit diesen Führern, mit diesen geistlichen Leitern verbinden können. Er sagt: Denkt an sie, im Vers 7, dann heißt es weiter: Schaut auf ihr Ende, auf das Ende ihres Wandelns, und drittens: Ahmt ihren Glauben nach. Also gedenkt, schaut und ahmt nach. Das sind drei Befehle, die hier in diesem ersten Vers, den wir heute betrachten, aufgeführt worden sind. Nun, dieser Vers zeigt deutlich auf, dass die Betrachtung der Kirchengeschichte eine sehr, sehr gute und gesunde Vorgehensweise ist, um Irrlehren zu entgehen. Ein Teil der Theologie, und das lernen wahrscheinlich alle, die an einer theologischen Schule mal waren, ist die Dogmengeschichte. Es ist die historische Theologie, wie man sie auch nennt, die über eine Geschichte in der Kirche im Verlauf der letzten Hunderte oder Tausende Jahre, solange die Gemeinde schon existiert, geschehen ist. Es sind biblische Wahrheiten gewesen, die von den Glaubensvätern immer wieder gelehrt worden sind, gegen Irrtümer immer wieder verteidigt worden sind und die immer wieder neu formuliert worden sind. Nicht neu im Sinne etwas Neues, sondern auf eine andere Art und Weise die biblische Wahrheit formuliert. Aber es war immer noch die alte Wahrheit. Und die Geschichte der christlichen Kirche ist eine Geschichte der dogmatischen Kämpfe gewesen. Das merken wir immer wieder. Im ersten Jahrhundert, wenn wir uns jetzt einige Beispiele anschauen, im ersten Jahrhundert schlich sich durch griechische Philosophen die sogenannte Gnosis in die Gemeinde ein. Es ist eine Irrlehre gewesen, von der auch wir im Neuen Testament lesen. Paulus spricht über die Gnosis und sagt von dieser sogenannten Erkenntnis, ja, wie man sie genannt hat. Gnosis heißt ja eine Erkenntnis. Und diese Irrlehre besagte, dass grundsätzlich das Geistliche gut ist und das Fleischliche böse ist. Und demzufolge kann sich das Fleischliche nicht mit dem Geistlichen verbinden. Deshalb konnte Christus, der ja gut ist, nicht Fleisch geworden sein. Und damit leugnete diese Lehre die Fleischwerdung Christi. Und die Apostel waren die Ersten, die diese dogmatischen Kämpfe ausgetragen haben. Und der größte Kämpfer in dieser Dogmengeschichte war der Apostel Johannes, der am längsten gelebt hat. Und wir lesen in dem ersten Brief, wie er die Fleischwerdung Christi verteidigt. Und wie er ohne Kompromisse ganz klar es auf den Punkt bringt und sagt: Derjenige, der nicht bekennt, dass Christus im Fleisch gekommen ist, er kommt nicht aus Gott. Im vierten Jahrhundert lesen wir in der Geschichte, wie die Lehre von der Dreieinigkeit angegriffen wurde. Wir lesen von dem trinitarischen Streit. Die Christen wurden auf die Probe gestellt. Man hat die Dreieinigkeit Gottes in Frage gestellt. Und wenn wir heute das Wort Modalismus hören oder Dreifaltigkeit, es sind zwei Schlagwörter dieser Zeit, die ganz klar davon sprechen, dass Gott nicht in drei Personen besteht. Und wenn wir diese Wörter heute hören, so klingeln bei uns die Alarmglocken. Weil diese zwei Wörter deutlich sagen, dass Gott einer ist, aber nicht drei Personen, sondern auch eine Person ist. Und er zeigt sich mal einmal als Vater, einmal als Sohn und einmal als der Heilige Geist. Und für uns ist heute überhaupt kein Problem, diese Irrlehre zu widerlegen. Gerade weil wir unsere Kirchenväter anschauen können. Und dieser ein Kirchenvater, der in dieser Zeit im 4. Jahrhundert gelebt hat, das war der Athanasius, der Große, ein Bischof aus Alexandria, das war in Ägypten damals. Und er hat diese Lehre der Dreieinigkeit Gottes ganz klar verteidigt. Er stand dafür ein, er war der Befürworter, er hat sich auf die Bibel berufen und ganz deutlich gemacht, dass Gott einer ist, aber in drei Personen existiert. Es ist ein Gott, der in drei Personen ist, die ganz wesensgleich sind. Athanasius war auch der erste Kirchenvater, der die 27 Bücher des Neuen Testaments als das eingehauchte Wort Gottes betrachtete. Und wenn wir seine Werke lesen und seine Schriften, so werden wir sehr ermutigt in unserer Zeit, obwohl es schon mehr als 1500 Jahre vergangen sind, in der Dreieinigkeitslehre von Gott, Vater, Gott, dem Sohn und Gott, dem Heiligen Geist, uns zu bestärken und uns dadurch ermutigen zu lassen. Dann, wenn wir in der Geschichte weitergehen, im 5. und 16. Jahrhundert wurde die biblische Errettungslehre angegriffen. Es ging um die Frage, wie fähig und frei der Mensch ist, sich das Gute auszusuchen oder das Gute zu wollen und sich dafür zu entscheiden. Und die Christen verteidigten diese Lehre. Und der große Kirchenvater in diesem 5. Jahrhundert war Augustinus von Hippo, der sich ganz klar auf die Schrift berufen hat und deutlich gemacht hat, dass die Errettung allein aus Gnaden ist. Und wenn du weiterhin im 16. Jahrhundert schaust, wie die Reformatoren diese Lehre verteidigt haben, auf wen haben sie sich immer wieder berufen? Bei Calvin lesen wir immer wieder, wie er sich auf Augustinus von Hippo beruft. Was hat Augustinus hier gesagt? Was hat er dort gesagt? Wie hat er diese Lehre verteidigt? Was hat er hier entgegengebracht? Nun, Calvin, er hat Augustinus nicht vergöttlicht, aber er hat genau das getan, was hier geschrieben steht. Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Nichts anderes tat Calvin. Nichts anderes tat Zwingli, Luther oder auch John Knox. Die ersten Reformatoren im Kampfe gegen die Irrlehre der Rettung des 16. Jahrhunderts. Es folgten dadurch viele Glaubensbekenntnisse im 16. Jahrhundert. Wir lesen, die Dortrechter Synode ist ein Schlagwort in dieser Zeit. Auf dieser Synode, auf dieser Versammlung, die von einer Seite eine nationale Versammlung war, aber in der sehr viele internationale Kirchenväter gegenwärtig waren und zusammen die Lehre des Arminianismus angegriffen haben, sie verurteilt haben und sie als Irrlehre verworfen haben. Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Nun, wenn wir heute von unserer Zeit sprechen und uns die Frage stellen, was werden denn unsere Brüder, unsere Geschwister in Christus wohl im Jahr 2500 über unsere Zeit sagen? Wir haben sicherlich mit vielem zu kämpfen in unserer Zeit. Wir haben genauso über die Errettungslehre zu kämpfen. Aber ich denke, zwei Schlagwörter unserer Zeit, an die man sich 500 Jahre später erinnern wird und schauen wird, wie hat die Gemeinde damals diesen Kampf ausgetragen, so werden diese Schlagwörter wahrscheinlich sein: die Allgenügsamkeit der Schrift und die Glaubwürdigkeit der Schrift. Ich glaube, in unserer Zeit ist der Teufel noch schlauer geworden als früher. Er hat dazugelernt. In allen christlichen Kämpfen waren sowohl die Gegner als auch die Befürworter des Streitgegenstandes immer von der Glaubwürdigkeit der Schrift überzeugt. Und ich denke, heute haben wir deswegen einen noch viel größeren Kampf zu führen. Denn es geht um die Quelle des Christentums. Es geht um die Grundlage des Christentums. Das Wort Gottes. Erkläre die Quelle der Christen für nichtig und sie haben keine Grundlage mehr, irgendetwas, was dort geschrieben steht, als die Wahrheit zu bezeichnen. Und die Folge dessen ist, dass jeder für sich selbst entscheiden kann, was wahr ist und was falsch ist. Und alles wird wahr sein. Und das ist unsere Zeit. Alle diese christlichen Kämpfe führten dazu, dass die Christen immer tiefer und klarer das Wort Gottes erkannten. Durch die Glaubensväter können wir unsere eigene Position oder Überzeugung auf die Waage legen und prüfen. Und wir müssen genau das tun, was hier für uns geschrieben steht. Und wenn wir im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 13 bis 14 anschauen, so heißt es hier, Paulus sagt zu dem Timotheus, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Die historische Theologie bewahrt uns davor, auf immer neu aufkommende alte Irrlehren hereinzufallen. Und ich denke, deswegen können wir uns heute relativ gut gegen verschiedenste Irrlehren, die schon in der Vergangenheit aufgekommen sind, abzuschirmen. Die Glaubensbekenntnisse dementsprechend so zu verfassen, dass wir auf die Schrift immer wieder aufzeigen und uns aus der Schrift heraus positionieren und die Aussagen der Schrift neu, vielleicht mit unseren eigenen Worten, niederschreiben und so geschützt sind von vielen Irrlehren, die heute umherschwimmen. Und schaut mal, was diese Kirchenväter, die Führer, diese geistlichen Leiter, was sie auszeichnete. Warum lieben wir es heute, Biografien zu lesen von Männern Gottes, von Frauen, die auch Christus treu gedient haben? Warum lieben wir es, ihre Werke zu lesen, da immer wieder etwas nachzuschlagen? Was haben sie hier gesagt? Was haben sie dort geantwortet? Ich denke, die Wertschätzung liegt nicht unbedingt in dem Leiter selbst. Es ist keine besondere Person gewesen, der eine besondere Stellung gehabt hatte. Es war genauso ein Sünder wie ich und du, der genauso eine Not hatte in der Gnade Gottes. Und trotzdem schätzen wir sie. Wir schätzen diese Leiter. Wir lieben sie auch. Wir lieben ihre Werke. Aber nicht aufgrund ihrer Person, sondern wir lieben sie, weil wir davon fasziniert sind, wie sie das Wort Gottes geliebt haben. Genau darüber geht es hier. Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Das macht diese Leiter so wertvoll, weil sie das Wort Gottes uns gesagt haben, weil sie uns das Wort Gottes aufgeschrieben haben in den Büchern und davon uns gelehrt haben. Deswegen mögen wir es, ihre Werke zu lesen. Aber es geht immer um das Evangelium. Und du sollst an diese Kirchenväter denken, weil sie das Wort Gottes verkündigt haben. Schreiber sagt, wir sollen an sie denken, wir sollen auf das Ende ihres Wandels schauen und ihnen nachahmen. Und das Ende ihres Wandels, genau das ist ja auch unsere Sicherheit, weil wir ja schon sehen können und wissen können, wie sie das Leben gelebt haben und welche Frucht ihr Leben durch Gott gebracht worden war. Das Ende kann auch mit Ergebnis oder mit Resultat übersetzt werden. Wir sehen immer wieder, welches Resultat zum Beispiel die Reformation mit sich getragen hat. Eine unbeschreibliche Erweckung. Die Leute haben wieder zurück zur Schrift gefunden. Die Bibeln wurden übersetzt in den Sprachen, in denen die Menschen geredet haben. Nicht die Kirche musste weiter die Schrift auslegen, und weil es auf Lateinisch war und niemand oder nur die Kirche diese Schrift gekannt hatte, diese Sprache, sondern die Sprache wurde übersetzt und jeder Mensch konnte persönlich die Bibel für sich lesen und sich freuen über das, was Christus getan hat. Und der Schreiber sagt, ahmt ihnen nach, studiert die Kirchengeschichte, lese Biografien, interessiere dich für die Kirchengeschichte. Ein Christ, er ist ein Mensch, der sich in der Kirchengeschichte auskennt. Er liebt die Kirchengeschichte, weil die Kirchengeschichte ihm Christus nur noch herrlicher macht. Und deswegen ist es gut, sich damit zu befassen. Und dann kommt Vers 8, das ist das Thema, mit dem ich unseren Text heute überschrieben habe. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Hier wird uns der Grund gegeben, warum wir an die geistlichen Führer denken sollen, warum wir schauen sollen, was das Resultat ihres Lebens gebracht hat und warum wir ihnen nachahmen sollen. Weil Jesus Christus gestern, heute und auch derselbe in Ewigkeit ist. Dies ist ein bedeutendes Merkmal für die Wahrheit. Von einer Seite betont dieser Satz die Gottheit Christi. Natürlich, Christus ist wahrer Gott. Er wurde nicht, er ist. Und deswegen hat Christus auch immer gesagt, oder einmal hat er gesagt, ehe Abraham war, bin ich. Christus konnte niemals sagen, ich wurde. Christus ist es, deswegen ist er Gott. Aber wenn wir diesen Vers betrachten, so müssen wir ihn im Kontext betrachten. Und im Kontext bedeutet dieser Vers, dass die alte Wahrheit über Christus daran zu erkennen ist, dass Christus wie vor 2000 Jahren, wie vor 1000 Jahren, vor 500 Jahren, so auch heute immer auf die gleiche Art und Weise verkündigt wird. Heute wird Christus nicht, oder heute brauchen wir keinen anderen Christus. Christus hat sich in seiner Person nicht geändert. Heute wird keine andere Version von Christus verkündigt müssen, weil Christus sich nicht ändert. Darum geht es hier. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Und deswegen können wir heute einen Vergleich machen. Wie wird Christus gepredigt? Wie wurde Christus gepredigt? Und wie soll er gepredigt werden? Und immer wieder auf das Wort, in das Wort zurückblicken. Im Vers 9 sagt der Schreiber, dass es gut ist, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Prüfe, was das Zentrum deines Glaubens ist. Im Vers 9 bis 14 geht es darum, du sollst dich prüfen, was das Zentrum deines Glaubens ist. Und der Schreiber sagt, das Herz wird gefestigt durch Gnade, nicht durch Speise von denen, die keinen Nutzen hatten, die mit ihnen umgingen. Und dann sagt er weiter im Vers 10, wir haben einen Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den Hohepriester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Diese Verse geben dir einige Merkmale, damit du dich prüfen kannst, was das Zentrum deines Glaubens ist. Und das Zentrum der Juden damals oder der Empfänger oder die Gefahr, dass es zum Zentrum wird, lag eben in diesen Speisen, die wiederum mit dem Altar verbunden waren, die ihnen irgendwie eine Sicherheit gegeben haben in Christus. Heute, wie gesagt, kann es für dich eine andere Sicherheit geben. Ich habe dazu schon einige Beispiele erwähnt. Aber was ist denn das Zentrum des Glaubens oder was muss das Zentrum des Glaubens sein für einen Christen? Der Schreiber sagt es hier ganz deutlich. Das Herz muss fest werden durch Gnade. Und damit zeigt er genau das, was auch die Reformatoren hochgehalten haben, was im 4. oder im 5. Jahrhundert Augustinus hochgehalten hat, was die Aposteln hochgehalten haben und Christus selbst, nämlich dass die Errettung allein aus Gnaden ist. Und der Schreiber sagt hier im Vers 10, wir haben einen Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen. Mit anderen Worten sagt er, ihr habt Umgang mit Speise. Und irgendwie seid ihr dadurch mit diesem Opferaltar, welches das Zentrum des Gottesdienstes im Alten Testament gewesen ist, habt ihr eine Verbindung dazu. Und darum wollt ihr eure Herzen festigen. Und nun kommt er auf Christus und sagt, wir haben einen Opferaltar. Wir haben bereits einen Opferaltar. Und dieser Opferaltar, das ist Christus selbst. Und er sagt, wenn ihr eure Sicherheit in Speisen oder in dem Opferaltar des Alten Testamentes ist, welches genauso ein Symbol war für Christus. Der Zweck lag nicht in dem Opferaltar selbst. Es lag immer in Christus. Aber wenn ihr eure Sicherheit darin sucht, wenn du heute, Freund, deine Sicherheit in deinen Besuchen von den Gottesdiensten suchst, wenn du deine Sicherheit in deiner Bibellesung suchst, in deinem Gebet, in deiner Andachtszeit, wenn du deine Sicherheit suchst darin, dass du ein guter Mensch bist, wie du denkst, dass du nicht stiehlst, dass du kein Mörder bist, dass du deine Frau nicht schlägst oder deine Kinder, dann sagt der Schreiber, dann darfst du von dem Opferaltar, den der Christus ist, nicht essen. Das gehört dir nicht, das ist nicht dein Teil. Wenn du der Stiftshütte dienst, das ist eben diese Sicherheit, die das Evangelium total verfehlt. Es war ein symbolischer Dienst im Alten Testament, welches auf Christus gezeigt hat. Das haben wir schon im Hebräerbrief zur Genüge sehen dürfen. Wenn du deine Sicherheit außerhalb von Christus suchst, so bist du losgelöst von Christus. Und dann sagt der Schreiber im Vers 11 weiter, denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den Hohepriester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Der Schreiber macht hier weiter deutlich, den Juden damals, ihr hängt euch immer noch an diesen altbündlichen Dingen, die ein Schatten waren. Das hat er schon in den vorherigen Kapiteln gezeigt. Der Tempel, der Opferaltar, die Stiftshütte, dieser siebenarmige Leuchter, die Schaubrote, das Allerheiligste, die Bundeslade. Es waren Gegenstände des Schattens, aber nicht die Realität selbst. Die Realität ist das Opfer in Jesus Christus. Die Realität ist das Evangelium. Und deswegen sagt der Schreiber, versteht ihr, deswegen wurde Christus nicht geopfert im Tempel in Jerusalem. Ich denke, wenn wir diesen Weg über Christus nachlesen, der Weg zu Golgatha, und wir können sehr genau davon lesen, wo Jesus gekreuzigt wurde. Er wurde nicht gekreuzigt in Jerusalem, im Vorhof des Tempels vielleicht. Er wurde gekreuzigt außerhalb des Lagers. Er wurde gekreuzigt außerhalb Jerusalem. Nicht zuletzt deswegen, um den Juden ganz deutlich zu machen, dass der Gottesdienst nicht am Tempel hängt, dass der Gottesdienst nicht am Altar oder an den Ritualen oder an den Bräuchen liegt, sondern er liegt allein in Christus Jesus selbst, in seiner Person und in dem, was er getan hat. Und genauso kann man heute auch dir sagen, der wahre Gottesdienst liegt nicht in deinem guten Leben, von dem du denkst, dass es gut ist, oder in den Dingen, die du tust, die dir irgendwelche Sicherheiten geben. Es ist gut, ein religiöses Leben zu führen. Es ist gut, immer wieder Andachten zu haben, in der Bibel zu lesen, zu beten. Aber deine Sicherheit darf nicht in diesen Dingen liegen. Sie muss ausschließlich in Christus liegen. Und deswegen sagt der Schreiber, darum, in Vers 12, hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Todes gelitten. Verstehst du, die Sicherheit liegt außerhalb von dir oder von den Dingen, die du tust. Sie liegt allein in Christus. Prüfe dich selbst, was das Zentrum deines Glaubens ist. Und wenn du dich prüfst und wenn du mit Überzeugung sagen kannst, meine Sicherheit liegt in Christus, so fordert dich der Schreiber zu dem Folgenden auf und sagt im Vers 13, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Wenn Christus für dich die einzige Sicherheit ist, wenn du an die Errettung allein aus Gnaden glaubst, so komm mit außerhalb des Lagers, sagt der Schreiber, und trage die Schmach des Christus. Jesus Christus, wir lesen von ihm, er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus Christus, er war, wenn man menschlich beurteilt, ein sehr, sehr guter Mensch. Natürlich war er ist Gott. Aber abgesehen davon, er hat nie etwas Böses getan. Er hat immer wieder etwas Gutes getan. Er hat den Menschen geholfen. Er hat sie vor allen Gebrechen geheilt. Es hat alles angefangen, als Jesus die Menschen, nachdem er getauft wurde, erblickte. Und er hatte Mitleid mit ihnen. Und er ging hin und heilte ihre Gebrechen. Und verkündigte ihnen das Evangelium. Nichts anderes tat Jesus. Aber er tat genau das, was die Schriftgelehrten und Pharisäer nicht hören wollten. Er nahm ihnen die Sicherheit des Gesetzes weg, indem er deutlich machte, dass die Errettung allein aus Gnaden ist und dass dieser Gottesdienst unter dem alten Bund auf nichts anderes zeigte, als auf Jesus Christus selbst. Und deswegen kam er, als er 30 Jahre alt war, in die Synagoge und las die Schrift von Jesaja und sagte im Anschluss, heute ist diese Schriftstelle zur Erfüllung gekommen. Und sie wollten ihn gleich steinigen, weil Jesus ihnen die Sicherheit weggenommen hat. Weil er ihre Sicherheit, wodurch sie ihr Herz festigen wollten, weggenommen hat und deutlich gemacht hat, dass sie Christus brauchen. Er ist das wahre Brot des Lebens. Er ist die Quelle, aus der das lebendige Wasser fließt, von dem er sprach, dass derjenige, der von diesem Wasser trinkt, niemals mehr dürstig sein wird in Ewigkeit. Und deswegen ruft uns der Schreiber hier dazu auf und sagt, genau das musst auch du tun. Nimm den Menschen jede Sicherheit, in erster Linie dir selbst. Vertraue allein auf Christus. Und in zweiter Linie, nimm jedem Menschen die Sicherheit weg, wenn diese Sicherheit außerhalb von Christus liegt. Die Menschen auf dieser Erde, sie haben ihre eigenen Wertschätzungen. Sie bauen eine Karriere auf, sie bauen auf Ansehen, auf Anerkennung, auf materielle Dinge. Und diese Sicherheiten sind für sie genug. Wir müssen heute als die Gemeinde Gottes, die an die Wahrheit glauben, die sich immer noch an das Wort Gottes halten, den Menschen ganz deutlich machen, dass das, was sie tun, falsch ist, eine falsche Sicherheit, ein Gott nicht wohlgefälliger Gottesdienst. Sie brauchen Christus. Er kann ihnen allein die Sicherheit geben. Aber wenn du das anfängst zu tun, so wirst du verstehen, was es bedeutet, die Schmach des Christus zu tragen. Und wenn du nicht weißt, was die Schmach des Christus ist, so fange damit an, den Menschen diese Sicherheit zu nehmen, auf der Arbeit. Verwickle vielleicht dich in ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen und mach ihm deutlich, dass die Rettung allein in Christus liegt. Vielleicht mit deinem Nachbar oder mit irgendjemand, den du triffst. Und dann wirst du verstehen, was es heißt, die Schmach des Christus zu tragen. Ich komme zum Schluss. Der Schreiber macht in unserem Text deutlich, dass das Betrachten der Kirchenväter und das Nachahmen ihres Glaubens eine gute Vorgehensweise ist, um sich vor Irrlehren zu schützen. Aber die Hauptdisziplin, sich vor Irrlehren zu schützen, ist das Festhalten an der Zentralität des Erlösungswerkes des Christus. Wenn du an die Errettung allein aus Gnaden glaubst, nicht aus Werken, nicht Gnade und Werke, sondern allein aus Gnaden, so ist es dein Anker, um vor Irrlehren wegzubleiben. Und die Lehre, sie bezieht sich immer auf das Wort Gottes. Sie konzentriert sich auf und erhebt den unveränderlichen Jesus Christus. Er steht stets im Zentrum. Die Lehre von Christus, sie schwelgt in Gottes Gnade, nicht in irgendwelchen menschlichen Werken zur Rettung. Sie basiert auf dem Tod Christi für unsere Sünden. Und sie trennt sich von allem, was Christus nicht erhöht, sondern von Christus weglenkt. Sie setzt alle Hoffnungen in die Ewigkeit und nicht in dieses Leben. Das ist, was der Schreiber hier im Vers 14 sagt. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Amen.